Hörst du was, Richard? Ich hör dich ganz leise.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Tja, Daniel, und wir sind jetzt angekommen bei Episoden Nummer 308.
Ja.
Es ist jetzt schon 2 Monate her, dass wir die 300. Folge gemacht haben.
Ja.
Die Zeit vergeht. Wir bewegen uns rasend zu auf die 500. Erinnerst du dich noch, was wir letzte Woche besprochen haben?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Du hast letzte Woche erzählt von einer afrikanischen Königin, Jinga.
Jinga, ja.
Und hast uns ein bisschen über die Geschichte Angolas erzählt.
Den Widerstand gegen die Portugiesen. Ein interessantes Feedback dazu. Ich sage ganz am Anfang, wo ich dich auch darauf hinweise, dass das der erste Aha-Moment der Geschichte ist, erwähne ich ja, dass der Titel des Königs im Königreich Dongo Gola war.
Ja.
Und also, dass sich daher auch der Name des späteren Landes Angola ableitet. Und jemand hat uns in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass in der Sprache einer südafrikanischen Ethnie das Wort für Löwe tatsächlich Gala ist. Also Ngala, ähnlich wie Ngola. Und was ja interessant ist, weil der Löwe wird ja auch bezeichnet als König der Tiere.
Ja. Genau.
Also eventuell gibt es hier auch einen Zusammenhang, einen linguistischen. Ja gut, Daniel, dann war es das mit kurzem Feedback, kurzem Eingangsgeplänkel.
Ja.
Und ich merke schon an deinem Schweigen, dass du schon tief in deiner Geschichte steckst. Ja? Und dir überlegst, wann du endlich anfangen kannst, sie mir zu erzählen. Und ich will dir dabei nicht im Weg stehen. Und deswegen fordere ich dich jetzt auf, Daniel. Bitte, erzähl mir deine Geschichte.
Sehr gut, Richard. Wir werden ja oft gefragt, wann wir eigentlich Urlaub machen, weil es in dem Podcast hier ja keine Pause gibt.
Mhm.
Und die Antwort, Richard, ist jetzt.
Wir machen Urlaub, aber machen wir jetzt gar keine Folge?
Genau, nee, wir machen heute Urlaub in dieser Folge.
Okay.
Und ich nehme dich mit an ein sehr bekanntes Reiseziel in Europa und wir schauen uns an, wie das eigentlich angefangen hat, in den Urlaub zu fahren und zu reisen. Denn in den Urlaub fahren, wie wir das heute kennen, so dieser Massentourismus, den gibt es ja noch gar nicht so lange.
Mhm.
Aber Menschen reisen natürlich schon seit Jahrhunderten. Also es gibt das sehr beliebte literarische Genre der Reiseberichte.
Mhm.
Das sind schon Texte aus der Antike überliefert. Und nach der Erfindung des Buchdrucks boomt dieses Genre in Europa auch. Also in der frühen Neuzeit lesen die Leute wie wild Reiseberichte. Es war natürlich ein Weg, die Welt kennenzulernen, ohne dass man selbst reisen musste, weil die wenigsten Menschen sich natürlich tatsächlich solche Reisen haben leisten können oder konnten sie unternehmen.
Mhm.
Ganz abgesehen davon natürlich, dass es auch nicht ganz ungefährlich war, weil das war kein Pauschaltourismus mit Auslandskrankenversicherung. Und der Kolonialismus führt dann auch dazu, dass es leichter wird, solche Reisen zu machen. Also wir hatten das Thema letzte Woche ja auch mit deiner Geschichte über Jinga. Die Kolonialmächte mit ihren Handelskompanien haben da ja mehr oder weniger ein weltweites Netz an Handelsrouten aufgebaut.
Mhm.
Und ein bisschen später setzt dann auch ein Forschungsinteresse ein. Also da gibt es dann auch viele Forschungsreisen und Forschungsberichte. Und über eine der bekanntesten Forschungsreisen haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, beziehungsweise wir haben uns darüber was erzählen lassen, nämlich von Jasmin und Lorenz von Bugtales.
Mhm.
Das war Folge 257, wo es um Alexander von Humboldt ging. Wir haben auch schon mal über einen Reisebericht gesprochen, nämlich den von Ida Pfeiffer.
Mhm.
Das war eine ganz frühe Folge, Folge 37, eine Reise um die Welt. Und Ida Pfeiffer war die erste Weltreisende und sie hat ihre 2-jährige Reise unter anderem mit dem Verkauf von ihren Reiseberichten finanziert.
Mhm.
Das war Mitte des 19. Jahrhunderts.
Mhm. Naja, wir haben ja auch eine andere Folge noch gemacht über jemanden, der auch so ein bisschen gilt als einer der ersten Touristen eigentlich.
Der kommt gleich.
Erinnerst du dich noch?
Der kommt gleich, Richard. Das Reisen als Freizeitvergnügen, das kommt erst ab dem 19. Jahrhundert auf. Vorher hatte das immer noch einen anderen Zweck. Also Handwerker zum Beispiel, die auf der Walz waren oder Pilger, die eine Wallfahrt gemacht haben. Und es gab aber auch schon Bildungsreisen, so wie wir das von Goethe kennen mit seiner Italien-Tour zum Beispiel. Und das ist was, was so seit der Renaissance aufkommt, weil da wurde es beliebt, sich die Überreste der großen antiken Vergangenheit anzuschauen. Und da kommt jetzt Syriakus ins Spiel, Folge 209, wo du eben beschreibst, wie er sich begeistert für die antiken Überreste und dann auch zu diesen Städten reist und sich die alle genauer anschaut. Genau, also das sind so unterschiedliche Motive, auch für Leute unterwegs zu sein und die Welt zu bereisen. Aber es war eben kein Reisen als Freizeitvergnügen. Also Urlaub im heutigen Sinne als bezahlte Freizeit, um sich zu erholen, das ist eine europäische Erfindung aus der Zeit der Industrialisierung. Urlaub ist übrigens ein sehr altes Wort. Kannst du dir vorstellen, auf was Urlaub, also welches Wort dahinter steckt?
Urlaub? Nein.
Es ist tatsächlich das Wort erlauben. Du wirst nämlich in dieser Zeit von deiner Pflicht entlassen. Also dir wird erlaubt, dich zu entfernen. Und du wirst vorübergehend freigestellt von deinem Dienstverhältnis. Das haben in der Frühphase vor allen Dingen Staatsbeamte in Anspruch genommen. Das heißt, das waren eigentlich unbezahlte Ferientage und das war kein gesetzlicher Urlaubsanspruch. Und die erste Gruppe in Deutschland, die dann einen bezahlten Urlaubsanspruch durchsetzt, sind dann die Brauereiarbeiter. Das war im Jahr 1903. Aber was glaubst du, wie viele Urlaubstage im Jahr haben die bekommen?
5.
Ja, es ist sogar noch ernüchternder. Es waren nur 3. Wie man sich vorstellen kann, mit 3 Urlaubstagen im Jahr kann man jetzt natürlich keine Gesetze, falls man konnte sich's leisten, hätte man in diesen 3 Tagen ja auch nicht besonders weit reisen können. Wenn man sich so die zeitliche Entwicklung anschaut, dann kann man sagen, so bis zum Ersten Weltkrieg hatten vor allen Dingen Beamte Anspruch auf bezahlte Erholungszeit. Und zwar je nach so Stellung waren es 3 Tage bis zu 6 Wochen. Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken, in den Städten, die hatten da noch gar keinen Urlaub. Außer, das kam auch vor, dass Arbeitgeber ihnen trotzdem einen gewährt haben. Und so der von den Gewerkschaften ausgehandelte, wirklich tariflich zugesicherte Urlaub, den gibt es dann erst seit der Weimarer Republik, also nach dem Ersten Weltkrieg. Das waren aber in den meisten Fällen auch nur ein paar Tage, also 3 bis 4 Tage. Und nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden dann gesetzlich 2 Wochen festgelegt und es hat sich dann eben gesteigert. In den 60er Jahren sind es dann schon 3 Wochen. Also Urlaubsanspruch hin oder her, es war so, dass das Verreisen in der Anfangszeit den adligen und bürgerlichen Schichten vorbehalten war. Das war für die Arbeiterinnen und Arbeiter einfach zu teuer, zumal die Zeit ja der Weimarer Republik geprägt war durch viele Krisen, also zum Beispiel die Zeit der Hyperinflation. Das heißt, die konnten sich es auch gar nicht leisten, wegzufahren. Das heißt, gereist in einem touristischen Sinne ist vor allen Dingen die Oberschicht, also Adlige und das gehobene Bürgertum. Aber der Urlaub, den die gemacht haben, der war noch ein bisschen anders gestaltet. Und das ist jetzt eigentlich der Kernpunkt meiner Geschichte. Vor dem 19. Jahrhundert wollte nämlich eigentlich niemand an den Strand. Also das war kein Badeurlaub, wie wir ihn heute kennen, mit dem berühmten 3S, also Sun, Sand and Sea, also Sonne, Sand und Meer. Die haben den Urlaub noch ein bisschen anders verbracht. Also die wollten eben nicht braun werden und sind über die Promenade gelaufen und wollten so viel Zeit wie möglich im Grand Hotel verbringen und nicht außerhalb. Was da aufkommt dann im 19. Jahrhundert, sind dann die Seebäder. Das erste deutsche Seebad eröffnet im September 1793 an der Ostsee. Und das erste Seebad an der Nordsee entstand im Oktober 1797. Also Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert kommen dann eben diese ersten Seebäder auf. Und von da an nimmt es dann auch immer mehr zu. Also nicht nur das Meer, sondern auch die Alpen werden immer beliebter für das Bürgertum. Da gehört es dann irgendwann zum guten Ton, dass man auf Sommerfrische fährt. Einen wichtigen Anteil daran nimmt natürlich die Eisenbahn, weil die Eisenbahn das Reisen nicht nur angenehmer macht, sondern es macht überhaupt auch erst viele Orte zugänglich. Und trotzdem war es aber immer noch lange kein Pauschaltourismus. Denn den macht vor allen Dingen ein Mann bekannt, den du sicher auch kennst. Weißt du, wer das ist?
Sicher ein Name, der dann zum Namen seines Tourismusunternehmens wurde, oder?
Ganz genau.
Aber fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Es ist Thomas Cook.
Ah, Thomas Cook. Okay, ich habe gedacht, du bist auf der Suche nach einem Deutschen.
Ach so, nee. Ich dachte, aber jetzt mach mal so ganz allgemein Pauschaltourismus, wie der entstanden ist. Ja. Thomas Cook, der organisiert nämlich erfolgreich Reisen, indem er zum Beispiel Deals mit der Eisenbahn macht. Und was bei ihm interessant ist, und das hat mich ein bisschen an eine Kelloggs-Folge erinnert, bei ihm ist es so, dass er hinter seinen Reisen auch eine Mission steckt. Er hat nämlich den Anspruch, dass der Urlaub dazu dienen soll, dass sich die Arbeiter erholen, wenn sie frei haben und nicht ihre freie Zeit in der Kneipe verbringen. Weil ganz am Anfang ist es so bei ihm, dass er gar kein finanzielles Interesse hat, sondern er war Laienprediger in einer Baptistengemeinde und er setzt sich vehement gegen den Alkoholkonsum ein. Mhm. Also bei ihm steht so der Kampf gegen die Trunksucht, ist so sein Thema.
Ist auch interessante Ironie der Geschichte in dem Fall auch, dass dann die Pauschalurlaube heutzutage vielen die sind, wo die Leute halt in erster Linie saufen.
Genau, all inclusive. Mhm. So beginnt es nämlich bei ihm auch. Also er organisiert eine Reise für eine Vereinigung von Alkoholgegnern. Und irgendwann, nachdem das gut läuft, veranstaltet er dann auch kommerzielle Reisen. Seine erste Reise ist dann eine Reise im Jahr 1841 und das gilt so als die erste Pauschalreise. Und nach einiger Zeit beginnt er dann auch mit den ersten Auslandspauschalreisen. Und auch da ist es so, da hat er vorher mit Eisenbahngesellschaften verhandelt, hat sich Restaurants angeguckt und Hotels und hat dann ein Reiseprogramm ausgearbeitet und auch in Druck gegeben. Und dieses Reiseprogramm gilt als der erste Reisekatalog der Welt. Mhm. Und was ich auch interessant fand, 1872 veranstaltete er ja mehr oder weniger so eine Art Weltreise. In 222 Tagen sind nämlich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem Dampfer über den Atlantik gefahren, also in die USA, haben die USA durchquert, sind dann mit dem Schiff weiter nach Japan und dann über den Landweg über China und Indien zurück nach Europa. In Deutschland war es so, dass diese Pauschalreisen dann von Vereinen und Gewerkschaften organisiert worden sind. Also es gibt dann so Verkehrsvereine, der Verein der Naturfreunde und so. Die haben dann solche Reisen organisiert. Allerdings waren es so preisgünstige Kurzreisen, weil Urlaubstage hat man ja nicht viel. Mhm. Und um diesen Aspekt der Pauschalreise noch abzuschließen, passt auch noch die erste Kreuzfahrt der Geschichte. Was glaubst du, wann hat die erste Kreuzfahrt der Geschichte stattgefunden?
Die erste Kreuzfahrt der Geschichte, das muss ja war wahrscheinlich mit einem Dampfer, oder?
Ja.
Also würde ich sagen, wahrscheinlich im Jahr 1900.
Ja, es war ein bisschen früher. Es war 1891 und zwar auf der Augusta Victoria. Die erste Kreuzfahrt, also war eine Mittelmeerkreuzfahrt, wurde verkauft als Bildungs- und Vergnügungsfahrt. Ging los in Cuxhaven, es waren 247 Passagiere an Bord, hat 60 Tage gedauert und es gab ein großes Ausflugsprogramm. Also es gab dann jeweils, wurden quasi die Städte auch angefahren, da konnte man dann aussteigen in Kairo, Jerusalem, Damaskus, Athen und Rom. Und eigentlich war es so, dieses Schiff, die Augusta Victoria, war eigentlich für den Linienverkehr geplant, also wurde dafür eingesetzt für die Atlantiküberquerung, also von Europa und USA. Mhm. Aber dieser Linienverkehr, der war im Winter nicht ausgelastet. Und daher hatte dann Albert Ballin, der zu dem Zeitpunkt Direktor bei der HAPAG war, die Idee, dass er jetzt eine Kreuzfahrt anbieten möchte mit dem Schiff. Und das war dann eben ein Riesenerfolg und danach eben sind ganz viele Kreuzfahrten entstanden. Interessant ist, dass das Reisen und der Badeurlaub dieser Oberschicht lange auch einen gesundheitlichen und medizinischen Aspekt hatte. Also der dient nicht nur zur Erholung von der Arbeit, sondern es gibt eine lange Tradition zum Beispiel der Kurstädte mit Heilquellen zum Beispiel, die man da besucht hat. Mhm. Und es gibt einen englischen Arzt, der dafür sorgt, dass das Urlauben am Meer auch überhaupt auch beliebter wird, weil er eine Meerwassertherapie entwickelt. Also die Therapie bestand unter anderem darin, Meerwasser zu trinken und drin zu baden.
Zu trinken?
Genau. Oh. Ich hoffe nicht allzu viel, aber das war ein Teil der Therapie. Und derjenige, der das erfunden hat oder der dafür steht, ist Richard Russell. Mit ihm heißt eben, beginnt auch so diese Idee, Urlaub am Meer auch beliebter zu machen für die Oberschicht. Und er ist unter anderem dafür verantwortlich, dass aus einem kleinen Fischerdorf heute das größte und bekannteste Seebad in England geworden ist.
Ah, das kenne ich.
Ja.
Wollte ich vorhin eh auch schon erwähnen, weil das ja auch um die Zeit dann rum so beliebt wird, auch eben mit dem Zug und so weiter.
Genau, ja, genau.
Es ist Brighton.
Genau, es ist Brighton. Richard Russell baut 1753 ein großes Gebäude in Brighton, in dem er dann auch wohnt und seine Patienten und Patientinnen aufnimmt und eben dort ganz viele Kranke hinkommen, die sich das leisten können, also Kranke aus der Oberschicht, die nach Brighton kommen und Brighton entwickelt sich dann innerhalb kurzer Zeit zu einem Kurort und ist eben heute das bekannteste und größte Seebad in England. Um 1900, der sogenannten Belle Époque, da gibt es jetzt einen regelrechten Boom an Grand Hotels. Ich habe vorhin schon die Grand Hotels angesprochen. Also Grand Hotels sind eben diese großen, luxuriösen Hotels, die da entstanden sind. Und viele davon wurden eben gebaut in Kurstädte und in diesen Seebädern. Den Rekord übrigens an Grand Hotels hatte auch eine Kurstadt, nämlich die Kurstadt Wiesbaden. Kann man sich heute vielleicht kaum vorstellen, aber in Wiesbaden gab es damals um 1930 Grand Hotels. Aber dieser Boom der Grand Hotels, der hält aber nicht so lange an. Viele der Grand Hotels, die es zu dem Zeitpunkt gab, sind dann nach dem Ersten Weltkrieg pleite gegangen. Und anschließend setzt sich dann eben eine andere Art von Urlaub machen durch, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir werden gleich dazu kommen und werden uns ein konkretes Beispiel anschauen, an dem man das ganz gut sehen kann. Vorher möchte ich aber noch einen kurzen Exkurs machen, weil jetzt drängt sich eine Querverbindung auf. Ich habe gesagt, die Reisen hatten häufig auch einen gesundheitlichen Aspekt. Und die Grand Hotels waren deshalb auch oft an Kurorten und an Luftkurorten. Und sie wurden dann, nachdem sie pleite gegangen sind, auch häufig zu Sanatorien umgewandelt. Und weißt du, welche Krankheit an den Luftkurorten und in den Sanatorien behandelt wurde um 1900?
Wahrscheinlich Tuberkulose.
Richtig. Tuberkulose war eine oder wahrscheinlich die prägendste Krankheit zu dieser Zeit.
Ist es nicht auch bei, was ist das, Zauberberg?
Genau, Zauberberg.
Mann.
Da werden wir gleich dazu kommen, Zauberberg und Thomas Mann. Tuberkulose, auch Schwindsucht genannt oder weiße Pest, war bis in die 1950er Jahre nicht heilbar und die Diagnose war halt meistens ein Todesurteil. Und nicht nur bei Thomas Mann, es war so, dass die Tuberkulose ganz oft Eingang gefunden hat in die Kunst und Literatur zu dieser Zeit. Und hat auch damit zu tun, weil Tuberkulose einen sehr prägenden Verlauf hat, weil es liegen mehrere Jahre meistens zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung. Und die Krankheit ist eben, verläuft chronisch, schreitet dann langsam voran und hat eben zunächst mal sehr unauffällige Symptome und die sind auch nach außen nicht sichtbar. Das unterscheidet sie eben von anderen Krankheiten wie der Pest, wo man eben von außen die Krankheit auch sehr schnell sehen kann. Das ist bei der Schwindsucht oder bei der Tuberkulose eben nicht so.
Aber bei der Tuberkulose sieht man dann schon ab einem gewissen Punkt auch äußerlich, oder?
Ja, genau. Und
wenn
das,
ich das richtig in Erinnerung habe.
Du siehst es dadurch, dass die Menschen geschwächt sind und dass sie eben sehr, sehr blass sind und dass sie dann einen blutigen Auswurf haben. Das ist dann schon sichtbar und es war, vor allen Dingen hat es junge Leute getroffen, also es war die meist verbreitete Todesursache bei 15- bis 30-Jährigen und wurde im 19. Jahrhundert ganz stark romantisiert. Und dieses Romantisieren hat auch damit zu tun, wie diese Krankheit nach außen wirkt. Es gibt einen sehr bekannten Dialog von Lord Byron, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Lord Byron ist ja einer der bekanntesten romantischen Dichter Englands und Vater von Ada Lovelace. Über die du in Folge 6, eine ganz, ganz frühe Folge, Ada und die Pferdewetten gesprochen hast. Und dieser Dialog geht so, Lord Byron blickt in den Spiegel und sagt, ich sehe blass aus, ich würde gern an einer Schwindsucht sterben. Und ein Freund fragt ihn, wieso, weshalb? Und dann sagt er, weil die Damen alle sagen würden, seht doch den armen Byron, wie interessant sieht er doch aus als Sterbender.
Ja, das passt zu ihm. Da fällt mir ein, nur so als Mini-Exkurs, es gibt ein recht gutes neues Buch über die gesamte Byron-Familie, wo die auch entsprechend beschrieben werden, sodass das gar nicht wahnsinnig außergewöhnlich ist, was du mir gerade erzählt hast. Fall of the House of Byron von Emily Brand.
Ah, sehr schön. Über Byron müssen wir auch mal eine Folge machen.
Ja, vielleicht habe ich deswegen auch das Buch.
Aber gut, dass du es jetzt verraten hast.
Naja, wer weiß wann, gell? Zumindest nimmst du es jetzt nicht.
Also das ist eben deshalb auch so charakteristisch, weil die Schwindsucht oder die Tuberkulose gibt eben den Kranken lange Zeit, sich mit dem Ende und mit dem Tod eben auseinanderzusetzen. Ich habe schon gesagt, verläuft chronisch, also verursacht durch das Mycobacterium Tuberculosis, entdeckt von Robert Koch, der den Tuberkuloseerreger im Jahr 1882 entdeckt. Und davon handelt auch eine Folge, die wir schon mal gemacht haben, nämlich Folge 23, ziemlich beste Freunde, die Anfänge der Bakteriologie. Aber dieses Entdecken führt jetzt nicht dazu, dass die Krankheit schon geheilt werden kann. Es dauert eben noch. Aber es gibt einige Therapieformen, die zu dem Zeitpunkt dann gemacht werden. Und es war so, dass es schon in der Antike die Idee gibt, bei einer Krankheit einfach einen Klimawechsel vorzunehmen. Gerade eben, wenn es um Krankheiten geht, die mit der Lunge und mit dem Atmen zu tun haben. Diese Idee hat man dann im 19. Jahrhundert als Therapie gegen Tuberkulose wieder aufgegriffen. Und im frühen 19. Jahrhundert sind die Leute dann eben nach Italien oder ans Mittelmeer gefahren, später dann auch in die Berge und in die Wüsten. Mhm. Und dort wurden dann ganz spezielle Orte geschaffen, nämlich die Sanatorien. Und Sanatorien wurden wirklich entwickelt als Heilstätten gegen Tuberkulose. Es gibt im 19. Jahrhundert in England, Frankreich und Italien schon sogenannte Schwindsucht-Hospitäler. Aber das waren mehr Isolierstationen. Also das war jetzt nicht, die waren eigentlich nicht dazu da, die Leute zu heilen. Die Sanatorien hatten wirklich die Idee, oder hinter den Sanatorien steckte wirklich die Idee, die Leute zu heilen von ihrer Krankheit. Und zwar waren es eben stationäre Einrichtungen für Tuberkulosekranke, die dann unter ärztlicher Leitung standen. Und die Geschichte der Sanatorien beginnt mit Hermann Bremer, der Mitte des 19. Jahrhunderts die erste moderne Lungenheilanstalt gegründet hat, und zwar in Schlesien. Und sein Anspruch war schon einigermaßen gewagt, weil er baut eine Heilanstalt für eine unheilbare Krankheit. Für eine Krankheit, die damals als unheilbar galt. Er macht es deshalb, weil er davon überzeugt war, dass die Schwindsucht in der frühen Phase tatsächlich heilbar ist, weil er selber war nämlich erkrankt und ist dann zum Himalaya gereist. Und nach seiner Heilung hat er dann Medizin studiert und hat dann eben diese Form der Sanatorien aufgebaut. Mhm. Seine Idee war, dass man viel Zeit in hochgelegene Täler mit konstant vermindertem Luftdruck verbringen muss. Das heißt, was er erfindet, ist die sogenannte Freiluftkur, wo Tuberkulosekranke viele Stunden am Tag im Freien wandeln müssen. Außerdem müssen sie fettreich essen und viel Alkohol trinken.
Klingt unangenehm.
Fettreich essen und Alkohol trinken, meinst du? Von seinen Arztkollegen ist er in der Anfangszeit nicht besonders ernst genommen worden. Im Gegenteil, er ist sogar diffamiert worden als geschäftsgewandter Hotelier. Aber er war eben sehr erfolgreich im Anwerben von neuen Patientinnen und Patienten. Also kann man sich vorstellen, adlige und wohlhabende Bürger aus ganz Europa sind angereist und haben eben die neue und sehr teure Therapie versucht. Mhm. Und diese Therapieform macht jetzt Schule. Also Bremers Nachfolger, der Arzt Peter Detweiler, der entwickelt dann diese Heilmethode noch ein bisschen weiter. Und in der Form, wie er sie weiterentwickelt, ist sie dann auch eigentlich bekannt und auch eben aus so Romanen wie dem Zauberberg bekannt. Er ist einerseits viel strenger, also er will er fordert eine disziplinierte Lebensführung, sehr stark auf Hygiene und Diät fixiert und auf eine sehr konsequente Dauerluft- und Ruhekur. Also auf ihn gehen zurück diese offenen Liegehallen mit den geflochtenen Liegestühlen. Mhm. Was dann eben von den meisten Sanatorien übernommen wurde. Und diese Liegehallen, da konnten sich die Kranken dann eben auch bei schlechtem Wetter aufhalten und bei kalten Temperaturen. Und die mussten da bis zu 10 Stunden am Tag liegen und durften auch wirklich nur liegen, durften sich nicht viel bewegen. Es war wirklich eine Dauerluft- und Ruhekur. Und es entstehen dann eben sehr viele dieser Sanatorien, also diese Idee mit diesen Liegehallen, für gehobene Gesellschaftskreise aus dem In- und Ausland. Ganz viele reiche Bürger, Fürsten, Prinzen kommen dann in diese sehr luxuriös ausgestatteten Häuser und verbringen darin eben die Zeit und versuchen, sich von der Tuberkulose zu heilen. Und da ist eben auch der Zusammenhang mit den Grand Hotels, weil viele Grand Hotels dann eben auch prädestiniert waren dafür, später dann als Sanatorien genutzt zu werden. Mhm. Einer der bekanntesten Sanatorienorte, und da kommen wir jetzt wieder zu Thomas Mann und dem Zauberberg, ist Davos in der Schweiz im Kanton Graubünden. Vor dem Bau des ersten Sanatoriums war der Ort nämlich recht unauffällig, so ein verschlafenes Bauerndorf. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts war Davos, Zitat, Mekka der Schwindsüchtigen.
Nur ich finde nur immer lustig die Bezeichnung verschlafen für so ein kleines, und wenn du sagst, ein verschlafenes Bauerndorf, Bauern sind, glaube ich, die Leute, die am frühesten aufstehen, oder?
Stimmt.
Von allen.
Also
eigentlich aufgewecktes Bauerndorf.
Stimmt, eigentlich ist die Bezeichnung wirklich nicht so gut. Aber gemeint ist damit eben, das war wirklich sehr, sehr klein, beschaulich. Da ist, da waren jetzt vorher keine Touristen, Touristinnen. Und wird dann eben zu diesem Mekka der Schwindsüchtigen. Und das Interessante ist, die verkaufen sich selbst so, weil das eben so, diese Sanatorien dort sehr, sehr berühmt wurden. Aber nach 1929, der Weltwirtschaftskrise, kommen immer weniger. Und nach dem Zweiten Weltkrieg endet dann ja auch die Zeit der Sanatorien, weil dann die Krankheit ja auch geheilt werden kann. Mhm. Da ist es allerdings so, dass sich Davos schon längst neu aufgestellt hat, und zwar zum Wintersportort hat sich es gewandelt. Mhm. Und so ist es ja auch heute noch bekannt. Aber eben, was sich daran eben zeigt, Sanatorien waren natürlich nur was für die Oberschicht. Die meisten Erkrankten in den Städten, die konnten sich das eben nicht leisten. Deshalb wurden dann sogenannte Volksheilstätten auch gegründet, wo man dann eben auch so eine Liegekur auch für Arbeiterinnen und Arbeiter angeboten hat. Und um die Tuberkulose noch abzuschließen, heute ist Tuberkulose immer noch eine der häufigsten Todesursachen weltweit und die tödlichste Infektionskrankheit der Welt mit ungefähr 1,5 Millionen Toten im Jahr. Aber kommen wir zurück zum Urlaub. Also.
Ja, wie macht es den Bogen?
Ja, wir haben den Bogen jetzt schon bei Davos ja gesehen. Also, das entsteht oder es entstand aus dem, von den Sanatorien wird es zu diesem bekannten Wintersportort. Und ich will diese Folge jetzt nicht beenden, ohne dass wir uns auch noch einen Urlaubsort ein bisschen genauer anschauen. Und das ist einer, wo sich dieser Wandel hin zum klassischen Strandurlaub ganz gut zeigen lässt, nämlich die Mittelmeerküste Frankreichs, also die französische Riviera. Da sind bis ins 20. Jahrhundert auch vor allen Dingen europäische Adlige hingefahren, um sich eben dort in Sanatorien zu erholen von der Tuberkulose. Mhm. Und das wird sich aber innerhalb kurzer Zeit wandeln und die französische Riviera wird für was ganz anderes stehen. Der Name Côte d'Azur steht ja heute für eine der bekanntesten Urlaubsregionen in Europa, auch für einige sehr exklusive Gegenden. Also an der Côte d'Azur liegt unter anderem Monaco, Cannes, Nizza und auch Saint-Tropez. Aber interessant ist, dass die Côte d'Azur erst 1887 zu ihrem Namen kam. Also die Bezeichnung Côte d'Azur für diese Küste, die kommt erst 1887 auf. Und es gibt einen Ort an der Küste, der kurz vorher auch erst gegründet wurde und dann kurzzeitig zum internationalen Vergnügungszentrum der Côte d'Azur geworden ist. Kennst du Jean-le-Pin?
Nein.
Jean-le-Pin ist ein Teil von Antibes und das ist ungefähr 20 Kilometer von Nizza entfernt. Mhm. Und wenn der Adel oder das reiche Bürgertum zum Urlaub machen kam, dann sind die im Winter gekommen. Die sind dann da über die Promenaden flaniert und haben dann eben in den Grand Hotels logiert. Die sind nicht im Sommer gekommen und die haben auch keinen Strandurlaub gemacht. Hm. Und das Grand Hotel von Jean-le-Pin ist aus den 1890er Jahren, also da haben die das eröffnet. Und die haben damals schon aus heutiger Sicht vorausschauend auch Werbung damit gemacht, dass sie auch im Sommer geöffnet sind, wo an der Côte d'Azur eben zu dem Zeitpunkt noch die Wintersaison eigentlich dominiert hat. Und auch zu dem Zeitpunkt war Jean-le-Pin noch ein kleiner, vielleicht in dem Fall kann man sagen, verschlafener Kurort. war eben das Seebad von Antibes. Aber also in Jean-le-Pin gibt es einen Sandstrand, aber der hat zu dem Zeitpunkt eigentlich noch niemanden interessiert. Hm. Nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich das Ganze. Die Ära der Grand Hotels geht zu Ende und der Urlaub verändert sich. Es kommt nämlich jetzt dazu, dass die Sommersaison immer beliebter wird und der sogenannte Amüsiertourismus kommt auf. Und das führt dazu, dass in Jean-le-Pin nach dem Krieg investiert wird. Also es werden Hotels gebaut, ein Spielcasino wird gebaut und es kommt eben dazu, dass die Badekultur sich ändert. Es geht eben weg von den gesitteten Kurbädern, wo man sich eben hin zum in der Sonne liegen am Sandstrand. Und es führt jetzt auch dazu, dass ein ganz neues Klientel an Urlaubern und Urlauberinnen dorthin kommt. Also es kommen dann so Avantgardisten, Künstlerinnen, Schriftsteller nach Jean-le-Pin und einer der ersten, der kommt, ist Pablo Picasso. Und ihm folgen, wie ich das in einem Text gelesen habe, sehr nett formuliert, Pablo Picasso folgen dann die gesamte Pariser und US-amerikanische Künstler- und Literatenbohem. Und du musst dir vorstellen, innerhalb kürzester Zeit wird Jean-le-Pin einer der beliebtesten Badeorte der Côte d'Azur. Und entscheidenden Einfluss darauf hatte ein amerikanischer Multimillionär, nämlich Frank J. Gould. Der hat 1927 das Hotel La Provençale eröffnet dort. Das ist ein riesiger Hotelkomplex mitten im Pinienwald. Ist auch genannt der Weiße Elefant. Und es ist ein Luxushotel der besonderen Art, weil es nicht nur modern war zu dem Zeitpunkt und riesig war, sondern es haben sich sehr, sehr viele berühmte Menschen dort getroffen. Da haben wirklich die komplett US-amerikanische Künstler und Literaten Bohem und nicht nur die. Gäste im Provençal waren unter anderem Winston Churchill, Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Coco Chanel. Man könnte diese Liste jetzt wirklich endlos weiterführen. Mhm. Aber auch viele deutsche und österreichische Schriftsteller und Intellektuelle haben dann in Jean-le-Pin Urlaub gemacht. Auch da unter anderem Josef Roth, Stefan Zweig, Walter Benjamin, Bert Brecht und auch Karl Kraus waren in Jean-le-Pin. Und Es ist so, dass der Frank J. Gould viel Geld von seinem Vater geerbt hat. Der war Eisenbahnunternehmer in New York und war einer der reichsten Amerikaner. Und sein Vater ist dann an Tuberkulose gestorben. Und der Frank J. Gould kommt dann nach Frankreich und will dort, also will eben in quasi in die Urlaubsregion investieren. Und er gibt eben sehr viel Geld aus und verwendet das Geld unter anderem dafür, das Wahrzeichen der Côte d'Azur in den 20er Jahren zu bauen, nämlich das Hotel La Provençale. Und er investiert in Jean Le Pin, weil er das Vorbild Miami im Kopf hat. Also er will eigentlich aus Jean Le Pin so eine Art Miami bauen. Er baut zum Beispiel das erste Sommercasino in Jean Le Pin. Und es kommt dann eben auch zu einer Amerikanisierung in den 20er Jahren, was eben den Boom von Jean Le Pin dann ausmacht. Also das Spielcasino Wasserski zum Beispiel wurde zwar dort nicht erfunden, aber Jean Le Pin war einer der wichtigsten Wasserskiorte. Mhm. Und eben, was sich ändert ist, die Leute legen sich jetzt an den Strand und legen sich in die Sonne und ölen sich noch kräftig bei ein. Und das ist eben genau das, was der Adel noch 20 Jahre vorher verhindern wollte. Die wollten eben sich nicht in die Sonne legen, und sondern die wollten eben so blass bleiben.
Ihre noble Blässe behalten.
Genau.
Ja.
Der Boom hielt aber nicht lange an. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 sind dann auch erstmal nicht mehr so viele aus Übersee gekommen. Also gerade eben die amerikanischen Touristen, Touristinnen sind dann weggeblieben. Es ist zwar immer noch ein beliebter Urlaubsort, also auch heute noch, aber eben nicht mehr der Hotspot für die High Society. Und das Hotel ist dann übrigens 1977 geschlossen worden und ist bis heute quasi die ewige Hotelruine. Weil bis zum heutigen Tag steht das Ding leer. Mhm. Der neue Eigentümer wollte es eigentlich abreißen lassen und dort eben Apartmenthäuser bauen. Das wurde aber dann verhindert. Die Fassade ist inzwischen auch denkmalgeschützt. Und inzwischen aber, also ich glaube, soweit ich das gesehen habe, ist es inzwischen entkernt und sollte in den nächsten Jahren aber wieder eröffnen. Mhm. Aber, und deshalb habe ich jetzt das Beispiel von Jean Le Pin mitgebracht. Das ist ein Beispiel, wo man den Übergang von der Belle Epoque und den Grand Hotels hin zum Sandstrand-Badeurlaub sehr schön sehen kann. Zunächst mal für die Schickeria und die gehobene Gesellschaft und dann ab den 1960er Jahren auch zunehmend für Arbeiterinnen und Arbeiter, die dann eben sich zunehmend leisten können, auch in den Urlaub zu fahren. Und das ist dann ja die Zeit, wo dann wirklich auch der Massentourismus beginnt. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte, Richard. Ich bin jetzt erstmal fertig mit meiner kleinen Urlaubsgeschichte für heute.
Sehr gut. Ich muss sagen, ich bin mir tatsächlich vorgekommen jetzt während der Erzählung, als wäre ich selber im Urlaub. Also, du hast dein Ziel erreicht hiermit. Sehr, sehr spannende Geschichte. Ich finde ja immer diese Geschichten so spannend, die uns drauf stoßen auf die Tatsache, dass das, was wir heutzutage als so gegeben hinnehmen, eigentlich nicht so alt ist.
Ja.
Also angefangen eben mit der Tatsache, dass wir überhaupt einen Urlaub haben und wie das eigentlich Errungenschaften sind, die erst im Laufe des 20. Jahrhunderts erreicht wurden. Ja. Dass uns gestattet wird, dass wir einen Teil unserer Lebenszeit auch nicht arbeitend verbringen. Und das dann zu verbinden mit den Errungenschaften, was Transport angeht und solche Dinge, das ist schon sehr spannend. Und dass sich dann daraus das ergibt, was wir heute so kennen und als einfach gegeben hinnehmen, finde ich sehr interessant.
Ja, es ist wirklich auch, was mich sehr überrascht hat, war, wie wenig Urlaubsanspruch man tatsächlich auch bis in die 60er Jahre hatte.
Naja, in den USA ist noch immer so.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, da ist ja standardmäßig hast du eine Woche oder so.
Ja.
Und wenn du dann mal 50 Jahre beim Unternehmen bist, kriegst du 2 Wochen. Also überspitzt formuliert. Ja. Aber im Vergleich zu Europa und eben vor allem auch Deutschland, Österreich etc. ist das schon noch ein großer Unterschied. Also da sieht man schon, was da vorangegangen ist eigentlich, was die Arbeit der Gewerkschaften und sonst wie angeht.
Ja, das stimmt. Und weil du jetzt auch Transport angesprochen hast, das ist natürlich auch was dann den Massentourismus befördert. Eben im 19. Jahrhundert ist es eben vor allen Dingen die Eisenbahn und dann so jetzt in der Nachkriegszeit sind es dann eben das Auto und das Flugzeug, das dann den Massentourismus auch ermöglicht.
Mir ist eine interessante Sache eingefallen, während du gesprochen hast. Die Busreisen, ja, hat es ja auch noch gegeben. Und es gibt, ich glaube, es hat bis in die 1970er Jahre so eine Busreise gegeben, die dich von London nach Indien transportiert hat.
Ja.
Da bist du einige Zeit unterwegs gewesen, aber immer im Bus. Und finde ich auch spannend. Ja. So in einer Zeit, in der eigentlich das Flugzeug schon existiert, sich dann einfach für ein paar Wochen in den Bus setzen.
Boah, das stelle ich mir wirklich ziemlich hart vor.
Bisschen anstrengend, ja. Aber ist, glaube ich, im Vergleich natürlich, in meinen 70er Jahren mit dem Flugzeug fliegen, ist sie ja noch um einiges teurer gewesen als heute.
Ja.
Und dann war das natürlich eine Möglichkeit, auch nach Indien zu kommen, wenn du dir das nicht leisten hast können, ein teures Flugticket zu kaufen.
Ja.
Daniel, hast du für diese Geschichte einen Hinweisgeber oder eine Geberin gehabt oder bist du da selber drauf gestoßen?
Nee, da bin ich selber drauf gestoßen. Ich wollte mal ein bisschen was zum Thema Urlaub machen und bin dann, das sieht man dieser Folge ja wahrscheinlich an, ein bisschen gefloatet zwischen unterschiedlichen Themen. Also ich habe unter anderem, also wenn wir über Literatur sprechen wollen, unter anderem ein Buch zum Thema Tuberkulose gelesen, nämlich von Ulrike Moser, Schwindsucht, eine andere deutsche Gesellschaftsgeschichte. Die Geschichte, die ich ja eigentlich erzählen wollte, war die Geschichte des modernen Urlaubs, also diese Hinwendung von den klassischen Seebädern dann hin zum Strandurlaub. Und dafür habe ich das Buch gelesen, Hotel Provençal von Lutz Hachmeister, eine Geschichte der Côte d'Azur. Ja, das sind mal so die zwei Basics, die diese Folge ausgemacht haben. Und ich wollte eben genau diese Geschichte verbinden von diesem quasi Urlaub für Adlige und Reiche, die das eben häufig aus Gesundheitszwecken gemacht haben, bis hin dann eben zum Strandurlaub, den wir heute kennen, dass man eben hinfährt und sich an so einen Urlaubsort an den Strand legt. Dass das eben eigentlich was ist, was sehr neu ist.
Es ist natürlich auch wieder so ein Indiz dafür, wer dann tatsächlich diejenigen waren oder über lange Zeit, die davon profitiert haben, ja, dass es sowas gibt. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter, die, was die Ansprüche angeht, die Urlaubsansprüche und dann auch die Möglichkeiten, wo sie überhaupt hingehen können, wenn sie dann ihren Urlaub kriegen, lang warten müssen, bis sie diese Möglichkeiten gehabt haben.
Ja. Absolut, also gerade eben in der Anfangszeit, wo du viele dieser Grand Hotels hast und so, das ist natürlich wirklich vor allen Dingen auf Luxus getrimmt, die dann im Grunde eigentlich gar nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten dann in späteren Zeiten, weil es einfach da eine andere Hotelkultur dann auch ist, die sich dann eigentlich durchsetzt.
Mhm. Naja, dafür hast du halt jetzt in beliebten so Badeorten diese riesigen Hotelkomplexe, die relativ günstig sind, aber natürlich alles vollstellen dann, gell?
Aber das Interessante finde ich bei dieser Geschichte mit den Grand Hotels auch, dass die darauf ausgelegt sind, dass du möglichst viel Zeit im Grand Hotel verbringst und nicht außerhalb. Diese Hotelkomplexe, von denen du sprichst, die sind darauf ausgelegt, dass man möglichst viel Zeit außerhalb verbringt.
Das stimmt, ja. Kleine Zimmer, wo man sich gerade umziehen kann und vielleicht nur duschen, um dann wieder rauszugehen, um zu baden oder speisen zu gehen.
Genau.
Aber ja, ich muss sagen, ich bin auch eher ein Fan dieser früheren Art und Weise, Urlaub zu machen. Weil ich meine, so am Strand rumliegen, da wird man schnell fad.
Ja.
Und außerdem, ich bin nicht der Hauttyp,
ja,
der sich das leisten kann. Ja, ich werde einfach in erster Linie rot. Und da kann ich mir auch eher vorstellen, mit so einem kleinen Sonnenschirm herumzugehen an der Promenade.
Ja.
Und mich dann in ein schattiges Plätzchen zu setzen und einen Absinth zu genießen zum Beispiel.
Oh ja, und dann in den Salon zu gehen und dann weiterzumachen.
Richtig. Ja, das wär auch eher meine Art Urlaub. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Ich danke dir sehr, Daniel, dafür. Passend auch zur Urlaubszeit. Das ist jetzt fast schon ungewöhnlich für uns, dass wir passend zur Jahreszeit und so weiter Erfolge haben.
Das stimmt, ja.
Ja, großartig. Daniel, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
Nein.
Oder sollen wir übergehen?
Gehen wir über zum
Hinweisblock.
Gehen wir über zum nächsten Punkt dieser Folge.
Gut, Feedback-Hinweisblock. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann das auf unserer Website machen, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Da ist die Adresse geschichte.fm. Kann uns auf Twitter anschreiben, das ist unser Accountname Geschichte FM und auf Facebook sind wir auch zu finden und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die neue Folge, aber eben die Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und haben den Link dazu auch in den Shownotes dieser Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Kai, Silas, Elisabeth, Lena, André, Stefanie, Doris, Ulrike, Marie-Louise, Achim, Lisa, Simon, Andreas, Barbara, Thomas, Sebastian, Michael, Oliver, Christoph, Dennis, Ralf, Philipp, Michael, Markus, Julian, Christine, Philipp, Maximilian, Martin, Judith, Stefan, Iris, Sebastian, Gunther, Steve, Florian, Nicola, Dominik, Thierry, Iris, Tom, Anna, Stefanie und Marius. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, bei der Gelegenheit würde ich sagen, mach mal das, was man immer macht.
Der Gelegenheit. Ja, bei dieser Gelegenheit, nachdem wir jetzt schon am Ende dieser Folge sind, lass uns einfach das tun, was wir immer tun.
Geben wir doch einfach dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Genau. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Du gehst nicht so gerne ins Wasser. Magst du grundsätzlich Wasser gehen? Schwimmen?
Mir ist es meistens unangenehm. Meistens ist es mir zu kalt, selbst wenn es für andere Leute, andere Leute finden es warm, aber mir ist es immer noch zu kalt.
Es ist auch so nass.
Ja, das kommt noch dazu.
Das ist ungünstig, wenn man das ungern hat. Sehr gut. Also wir werden nie gemeinsam ein Geschichte-FM-Badetreffen oder so machen.
Ja, also genau, vielleicht nicht zum Baden. Also wir können uns schon dort treffen, aber vielleicht lassen wir das Baden vorher weg.
Ja. Naja, vielleicht wenn das Hotel tatsächlich umgebaut worden ist, wenn der weiße Elefant umgebaut worden ist, dann kann man dort vielleicht einmal ein Treffen machen.
Oh ja, das wäre...
Wer will, kann baden gehen und die anderen können im Salon sitzen und am schattigen Ort ein Getränk genießen.
Es könnte halt sein, dass es ein bisschen exklusiv wird. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn das Ding aufmacht, aber vermutlich wird es eher hochpreisig.
Ach, na gut, schauen wir mal. Vielleicht haben sie auch kleine Zimmerchen. So, dass man den Salon mit benutzen darf, aber dann in seine 2 Quadratmeter geht, um aufrecht zu schlafen oder so.
Sehr gut.